Ja, das Thema für heute Abend ist ja, ist Gott, oder Gott ist ein guter Gott, oder? So die Fragestellung. Und da möchten wir uns ein bisschen Gedanken drüber machen heute Abend. Wie meine Frau gesagt hat, wir sind ziemlich spät zum Glauben an Jesus gekommen. Und das ist ja, das ist letztendlich der Schlüssel für diese ganze Sache. Ja, sonst kann man sich wenig darunter vorstellen oftmals. Aber der Schlüssel ist letztendlich Jesus. Der Schlüssel dazu, das zu erkennen, wer Gott wirklich ist. Und es sagt auch die Bibel, dass Jesus uns Gott geoffenbart hat. Niemand hat ihn jemals gesehen, aber Gott hat sich in Jesus uns Menschen geoffenbart. Und Jesus ist der Schlüssel letztendlich zum Vaterherzen Gottes. Jesus ist der Schlüssel zum Erkennen über Gott. Und darum geht es auch letztendlich. Wir leben ja zum Teil in Serbien und zum Teil machen wir viele Dienste hier in Deutschland. Und wir treffen immer wieder Leute, denen ihr Leben war mehr oder weniger eine richtige Ruine gewesen. Ob es Drogensüchtige waren, ob zerstörte Ehen sind, ob es Menschen sind, die an schwerer Krankheit leiden und an dieser schweren Krankheit sterben werden. Menschen, die, wie wir treffen jetzt in Serbien, die arbeitslos sind und arbeitslos bleiben werden und es keine Sozialhilfe gibt und keine Hoffnung gibt, dass irgendwie irgendwann sich nochmal verändern wird. Und das finde ich das Spannende daran, in so einem Land zu leben und für uns selber das nochmal wirklich durchzubuchstabieren eigentlich, was ist das Evangelium? Es ist ganz einfach, wenn man über einen guten Gott spricht. Ich meine, wir haben einen guten Gott, wir können zum Aldi gehen, zum Lidl fahren und wir können jede Menge Heilfürsorge in Anspruch nehmen und dann plötzlich merken wir, wenn das alles nicht mehr so klappt, ist dann Gott wirklich gut. Also wir machen es dann sehr stark an Äußerlichkeiten fest. Ob Gott gut ist oder schlecht ist. Ob Gott uns gut behandelt oder schlecht behandelt. Und da finde ich das spannend, mit Menschen unterwegs zu sein, ob in Deutschland oder dort in Serbien, die das am Innerlichen festmachen müssen, weil äußerlich nichts mehr da ist, an dem es wirklich festmachen kann. Und ich denke da an eine Frau, die wir kennengelernt haben, wir arbeiten ja auch mit Roma in Serbien, und es ist tatsächlich das ärmste Volk in ganz Europa. Das hat verschiedenste Gründe, die werde ich jetzt hier nicht aufdröseln. Und, aber viele leben einfach nur auf Müllkippen. Und die haben auch nie eine Chance, dass sowas irgendwie sich verändert. Und wir waren vor Jahren eben auf so einer Müllkippe gewesen in Belgrad, in der Hauptstadt von Serbien. Und die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr, das war so eine wilde Siedlung, das ist auch alles weggeräumt worden. Das war eine richtig vergiftete Erde dort gewesen. Menschen waren zum Teil über 70% der Menschen, die dort lebten, und da lebten über 2.500 Menschen, waren alle unheilbar krank. Hatten alle irgendwelche Krebserkrankungen, einfach durch dieses Gift, das da in der Erde war. Und es ist manchmal unisono so, dass die Frauen noch ein bisschen für die Familie sich kümmern und die Männer in ihrer Hoffnungslosigkeit und Trostlosigkeit, das ist nicht bloß in diesen Kulturen so, und das trifft man auch in Deutschland an, die stürzen sich dann in irgendwelche Süchte rein. Das ist ja das Spannende oft, dass die Frauen oft innerlich noch diesen Trieb zum Überleben haben. Und das Spannende ist, dass sich Männer oft extrem gehen lassen, wenn gar nichts mehr geht. Und das trifft man da in solchen Kulturen nochmal vermehrter an. Und ich denke da an so eine Frau, die wir kennengelernt haben, die hat 4 Mädchen gehabt. Und diese Frau war schon innerlich so verkrebst gewesen, war eben unheilbar krank gewesen. Ihr Mann hat alles Geld, was die Kinder auf der Straße irgendwie zusammengetragen haben, vertrunken. Und ihr Haus ist abgebrannt, oder ihr Haus ist zu viel gesagt, ihr Hütte ist abgebrannt und die lebten dann einfach in so einem Bretterverschlag drin. Und dann habe ich mal in so einer kleinen Gemeinde da auf diesem Müllberg kurz vor Weihnachten einfach eine Botschaft gesprochen. Und dann hat mich diese Frau zu sich gewunken und durch einen Übersetzer hat sie mir dann sagen lassen, wir benötigen hier keine besseren Lebensumstände. Was wir hier benötigen, ist ein verändertes Herz. Und das vergesse ich nie mehr. Nie mehr. Das sagt ja ein Mensch, der gar nichts hat. Und das bisschen, was er noch hatte, ist auch noch verbrannt. Und das hat mich schon bewegt. Und es geht immer wieder mit mir mit, diese Aussage von dieser Frau. Kurze Zeit später ist diese Frau verstorben, hat dann ihre 4 Mädchen zurückgelassen. Der Mann war gar nicht mehr auffindbar, der war irgendwo gewesen. Und die Mädchen, die sind dann alle natürlich in der Sippe irgendwie verteilt worden und leben jetzt alle mit Jesus. Und das ist schon das Spannende daran. Also ist Gott ein guter Gott? Es ist natürlich die Frage der Sichtweise auch, ne? Der Herangehensweise auch, was ich unter gut verstehe. Und die Bibel versteht unter gut, dass unser Leben näher herangezogen wird an Jesus. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Das ist eigentlich der grundsätzliche Gedanke auch aus diesem Spruch, der oft gebracht wird, wenn man gar nicht mehr weiß, was man sagen soll, ne? Dann sagt man manchmal Römer 8, Vers 28, allen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und manchmal wissen wir gar nicht, was wir damit eigentlich wirklich sagen. Der Grundgedanke hinter diesem Vers steckt, dass der Apostel Paulus sagt, alles, was im Leben von einem Menschen hineinbricht, in Menschen, der mit Jesus lebt, das muss ihn insofern zum Besten dienen, weil es ihn mehr und mehr an Jesus zieht. Dass er tiefer, immer tiefer zu Jesus kommt und die Nähe von Jesus sucht, weil er merkt, nur in Jesus habe ich meinen Schutz. Und deswegen sagt der Apostel Paulus auch in dem gleichen Kapitel, wenn Gott für uns ist, was mag wider uns sein? Und diese Sichtweise ist natürlich total konträre Sichtweise zu dem, was wir in dieser Welt haben, weil ja oftmals das ja auch ist, so dieses Denken, naja, wenn es doch ein guter Gott ist, warum ist es dann so? Und es kommt ja oft so in unserem Kopf, wenn ihr immer davon redet, es ist ein guter Gott, warum ist es dann so? Weil wir damit ausdrücken wollen, warum sind dann die Umstände so in dieser Welt? Und es fehlt uns dann oft tatsächlich an diesem biblischen Schau, dass diese Umstände nur zeitlich sind. Und diese biblische Schau kann aber nur der in sich tragen, der tatsächlich in Christus Frieden gefunden hat. Weil er weiß, es geht weiter, da kommt noch was. Auch in dieser zeitlichen Not, die unter Umständen niemandem von uns erspart bleibt, da kommt noch was. Und da kommt was, das ist unaussprechlich. Da kommt was, das ist so viel größer. Das ist so viel schöner, das ist so viel herrlicher. Das ist so gehaltvoller als all das, was ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht auszumalen mag. Gottes neue, ewige Welt, in der die Menschen leben dürfen, die in ihrem Zagen und Bangen und Zittern und weinen und kämpfen und in ihrer ganzen Hoffnungslosigkeit ihr Herz auf Jesus geworfen haben. Die dürfen das im Herzen tragen, da kommt noch was. Und deswegen ist auch, möchte ich heute Abend uns wahrscheinlich eines der größten Stücke der Weltliteratur vorlesen, dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillem Wasser. Er erquickt meine Seele. Und die wörtliche Übersetzung wäre, er stellt meine Seele wieder her. Er erneuert meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Und da kommt was hervor, das wir nicht verstehen. Wenn das bedeutet, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, da kommt ein Stück, da steckt Höflichkeit drin, da steckt Liebenswürdigkeit drin. Du gibst mir Aufmerksamkeit. Das steckt da drin, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Gott ist gut, oder? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus, in der Hütte, im Zelt des Herrn immer da. Und das ist manchmal tatsächlich erst im Rückblick tatsächlich sichtbar. Aber das darf, diese Gewissheit, die wird durch den Geist Gottes ins Herz gelegt. Du wirst mich führen. Du wirst mich führen. Und es kann ein Leben, und es ist so manchmal, Ludwig Hofacker, der große Prediger im Schwabenland, der sagte einst mal, wenn du wissen möchtest, wie Gott wirklich ist, dann geh zu kranken, schwachen und sterbenden Menschen. Wenn du wirklich wissen möchtest, wie Gott wirklich ist. Und sprech mit diesen Menschen. Lern diese Menschen kennen, lern ihr Fundament kennen, lern ihre Hoffnung kennen oder ihre Hoffnungslosigkeit. Und ich denke daran, dieses Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Also das wird mir folgen, das liegt noch nicht ungefähr so in meinem Sichtfeld. Das kann ich unter Umständen noch gar nicht wirklich sehen, dieses Gutes und diese Barmherzigkeit. Weil das im Augenblick nicht gut und nicht barmherzig aussieht. Und der Gedanke ist, es wird mir folgen. Da ist was, da kommt noch was. Und ich habe mit einer Frau mal gesprochen, das war eine russlanddeutsche Frau, die nach Deutschland übergesiedelt ist. Und die war eine lutherische Christin in der Sowjetunion. Ihr Mann ist verschleppt worden, ihre Schwester und ihr Schwager sind verschleppt worden. Und sie hatte 5 Kinder und ihre Schwester hatte 6 Kinder gehabt. Und diese Frau lebte dann in diesem einen Dorf dann eben noch. Und die Stalinisten, die haben diese Frau dann eine Schaufel in die Hand gedrückt und sagten, ab heute bist du unsere Totengräberin. Weil du bist der einzige Christ in dem Dorf. Und dann hat die Frau erzählt, wie ihr Leben lief. Wie sie die Gräber manchmal ausgebuddelt hat. Und wie sie dann im Grab stand und versucht hat, so den Leichnam reinzuziehen. Und hat sie mir erzählt, wie das war, wenn der Leichnam auf sie draufgefallen ist und sie wieder unten vorgekrabbelt ist. Und ums Überleben gekämpft hat für diese 11 Kinder. Und dann kam sie im hohen Alter eben dann nach Deutschland. Und hat dann in Deutschland, ist ihr ein Gefäß geplatzt im Kopf. Und hat dann noch Wasser auf die Lunge bekommen. Wie das Leben so ist, da kommt dann eins zum anderen, eins zum anderen. Und manchmal sagt man, Mensch, reicht es denn noch nicht? Und ich habe sie dann mal gefragt, Frau Werner, sie ist ja jetzt beim Herrn Jesus. Und habe ich sie mal gefragt, wie würden Sie Ihr Leben beschreiben, so einfach mal kurz so zusammengefasst. Und sie sagte dann zu mir, Herr Spindler, ich habe nie was Gutes gehabt im Leben. Dann hat sie geweint. Aber das eine kann ich Ihnen sagen, der Heiland, der hat mich nie verlassen. Der Heiland, der hat mich nie verlassen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und es darf der im Herzen haben, der Jesus als den Heiland hat. Und es ist ja auch, wir sind ja in einem spannenden Jahr jetzt, dieses Jahr der Reformation, dieses Gedenken an Martin Luther, die Reformation, das war ja sein Grundproblem gewesen. Er sagte mal, er hasst Gott, der alte Martin Luther. Er hasst diesen Gott, der straft. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Und dann hat es einen Weg gedauert in seinem Leben, bis er dann zu diesem Punkt kam, dass der Mensch aus Glauben gerecht wird, dass er aus Glauben leben darf, nicht aus Werken, nicht aus dem Abstrampeln. Weil manchmal tun ja wir Menschen das in diesem Verständnis, wenn ich was Gutes getan habe, dann muss ja auch was Gutes rauskommen. Das ist ja oft so. Da scheitern viele Menschen dran. Jetzt habe ich mich mein ganzes Leben lang gut verhalten. Also so gut wie es geht. Und jetzt stehe ich vom Scherbenhaufen meines Lebens und das ist gar nicht mal so selten, dass ich Menschen treffe, die mir das erzählen. Was muss ich denn noch machen, sagen manche Menschen. Was muss ich denn noch machen, damit das Leben gelingt? Dass es gut ist. Und der Psalmist aus Psalm 23 sagt, eigentlich nicht viel. Eine Wahl treffen. Nicht irgendeinen Hirten zu wählen, nicht irgendeine Ideologie, nicht irgendwelche Gedanken, Gebäude, sondern den Herrn, den Heiland, Jesus Christus, Hirte sein lassen im Leben. Das ist nicht der Garant dafür, dass das irdische Leben gelingt, insofern zu dem, wie wir uns das Gelingen vorstellen. Aber das ist der Garant dafür, dass Gutes und Barmherzigkeit mir folgen werden mein Leben lang. Und dass ich im Hause des Herrn bleiben darf. Das heißt, in der nächsten Nähe des Herrn für alle Ewigkeit. Von dem spricht der Psalmist. Der Psalmist spricht von dieser Güte Gottes. Das heißt, übersetzt freundlich, ist eine nachsichtige Einstellung gegen jemand. Eine nachsichtige Einstellung. Das haben die Christen über die Jahrhunderte auch ein bisschen vergessen, nachsichtig zu sein. Weil da hat man schon manchmal dann schon ein bisschen so einen Zeigefinger rausgeholt, ne, über die Jahrhunderte. Und hat den anderen gesagt, wo es lang geht, was man eigentlich wirklich richtig macht und was man verkehrt macht. Das kommt dann auch manchmal jetzt wieder bei den Wahlen, kommt es dann wieder raus. Wir wissen dann immer ganz genau, was richtig ist und was verkehrt ist. Was man macht und was man nicht macht. Aber dieser Gedanke hier ist die Nachsicht Gottes. Mit Menschen, die mit Gott gar keinen Umgang pflegen können, weil sie ihn nicht kennen, weil sie keine Ahnung haben davon. Und die Nachsicht Gottes sogar mit Menschen, die Gott kennen, aber die im Augenblick in Lebenssituationen sind, in denen sie sagen, ich kann irgendwie nicht anders leben im Augenblick. Und wir haben da viele, viele Beispiele, die ehemaligen Drogensüchtigen oder die Drogensüchtigen, mit denen wir arbeiten. Das sind Menschen, die möchten oft nichts anderes als anders leben. Ich will raus aus dem, aber ich kann im Augenblick nicht. Ich sehe keine Chance, ich sehe kein Licht am Ende des Tunnels. Es gibt Menschen, die kommen mit ihrer Ehe nicht mehr zurecht und da kann man nicht einfach nur sagen, die Lösung ist, du musst es halt probieren. Das ist manchmal ein langer, langer Weg. Und das hat ja den Martin Luther auch so bewegt an die Gnade Gottes. Dieses Ansprechen, das wirklich dann Menschen verändert. Wenn sie wirklich angesprochen wurden von der Gnade Gottes, die in Jesus Christus so groß geworden ist, sich groß und deutlich gezeigt hat. Dietrich Bonhoeffer, ein großer Mann im Dritten Reich, sagte einst mal, das Kreuz Christi zu erkennen als Gottes unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden, das ist die größte Klugheit. Also das Kreuz Christi zu erkennen, was ist da eigentlich wirklich geschehen, zu erkennen, warum steht es denn auf dem Altar? Erinnert zu werden, dass da der gerechte Gott für die ungerechte Menschheit ans Kreuz gegangen ist, um uns mit sich selbst zu versöhnen und einen Weg zu ihm zurückzubahnen und Menschen diese Gewissheit ins Herz zu legen, Gott ist gütig mit mir. Auch wenn ich nicht alles verstehe. Diese Güte bedeutet auch Ruhe für die Seele. Jesus Christus sagt in Matthäus Evangelium Kapitel 11, kommt her zu mir alle, ausnahmslos alle. Und er spricht da alle an, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch erquicken. In einer Art, wie ihr Menschen euch das nicht vorstellen könnt. Ich will eure Seele Ruhe geben. Ich will, dass ihr das erfahren dürft, diesen Shalom Gottes, diesen allumfassenden Frieden Gottes, der auch eure Herzen bewahrt. Manchmal in Situationen, in denen Menschen sagen, Mensch, ich werde verrückt. Und wir treffen so Situationen an, ihr Lieben. Da arbeitest du mit Menschen, da denkst du manchmal, da führt kein Weg mehr raus. Keine Situation, es gibt überhaupt keinen Schlüssel. Nichts, da ist nicht, da nutzt kein Wort mehr, das du sagst. Das ist so hoffnungslos nach menschlichem Verständnis. Und dass Menschen dann sagen, manchmal in unserer Gesellschaft mehr und mehr, ich werde verrückt, ich gehe kaputt, ich brenne aus, ich weiß nicht mehr wohin, das ist mir schon klar. Weil die Herausforderungen immer mehr steigen. Körperlicher Art, seelischer Art, auch zwischenmenschlicher Art. Die Kälte nimmt überhand, auch in der Gesellschaft. Dieses einander gar nicht mehr achten, wo ich bin, ist vorne. Und das schlägt sich nieder auf Menschen. Das macht was mit Menschen. Es ist zunehmend. Und dann werden wir noch bombardiert mit all diesen schlechten Neuigkeiten aus der ganzen Welt. Da ist wieder eine Fassbombe geworfen worden, da hat es wieder nicht geklappt, hier hat es auch wieder nicht geklappt, da ein Chaos, dort ein Chaos. Das macht was mit uns Menschen. Das macht müde. Und dann noch das eigene, die eigene Herausforderung, die scheinbar niemand wahrnimmt. Das eigene Müdewerden, die eigenen Ängste, die eigenen Tränen, das eigene Einsamsein in dieser Welt, das die Seele aussaugt. Der Kampf ständig der jungen Generation, irgendwas zu erreichen in dieser Welt, in einer Welt, die eine Selbstdarstellungswelt ist, die Fake News produziert über und über und über. Ich dem Schönheitsideal schon kaum mehr nachjagen kann, weil ich das Geld nicht habe und weil ich schon, ich kann ja nicht mehr gar nichts mehr essen, dass ich noch schlanker werde, dass ich da auch noch reinpasse in den Strohhalm. Und dann die studieren und was mache ich? Ich weiß gar nicht mal, was ich überhaupt machen soll im Leben. Und das ist tatsächlich so, das nimmt überhand. Das sagen viele. Und das macht Menschen müde. Und Jesus spricht mitten da hinein, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist die Güte Gottes, komm. Und lass dich einladen, bei mir Ruhe und Frieden zu finden. Unterm Kreuz. Den Ruhe und Frieden, den ich dir erworben habe am Kreuz von Golgatha, mit meinem eigenen Leib. Versöhnung mit dem Vater im Himmel. Frieden mit dem Vater im Himmel. Den Weg geschaffen, dass du überhaupt zu diesem einen wahren Wesen, zu dieser Kraft, wie es manche nennen, Vater im Himmel sagen darfst. Lieber Vater im Himmel. Und die Gewissheit im Herzen tragen darfst. In Klagelieder steht, Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Das ist was Wunderbares, wenn die Seele sagen darf, wenn ich kein Teil mehr habe irgendwo, aber der Herr ist mein Teil. Er ist mein Teil. Darum will ich auf ihn hoffen. Ich möchte auf nichts anderes mehr hoffen als auf ihn. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch. Das schreibt der Jeremia in Klagelieder. Wenn er betrübt hat, das ist auch die Hand Gottes, sagt er, aber so erbarmt er sich auch. Und er schreibt es der Jeremia mit dieser Vision über dieses Volk Israel, über die große Betrübnisse kommen, Tränen, Leid, unsägliches Leid. Jerusalem wird zerstört, das Volk wird ausgeliefert. Und mitten da drin sieht der Jeremia die Hand Gottes und sagt, Gott, der betrübt, er wird sich auch erbarmen. Über seine Kinder, über sein Volk. Und das ist der Gedanke der Güte Gottes, Gutes und Barmherzigkeit. Ich führe euch, ich verleite euch nicht und ich verführe euch nicht, wie so viele Religionen in dieser Welt machen und wie es auch in der christlichen Religion geschehen ist, zuhauf Verführung, Verführung, Verführung. Es ist oftmals wenig noch von Jesus die Rede, tatsächlich. Es ist oftmals nur noch wenig der Hinweis auf Jesus. Der Hinweis auf Techniken, auf Glaubenstechniken. Ihr müsst dies machen und ihr müsst jenes machen. Ihr müsst nur im richtigen Verein sein, so ungefähr. Ich überspitze es natürlich jetzt. In Belgrad habe ich einen Vortrag gehalten über führen alle Religionen zu Gott. Und das Fazit war, keine Religion führt zu Gott. Nicht mal die christliche Religion, sondern nur Christus. Nur Christus. Das lässt ja viele Menschen, wisst ihr, so hoffnungslos zurück, die auch der christlichen Religion angehören. Wenn es dann letztendlich zu den letzten Schritten manchmal geht, heute Nachmittag sprach ich beim Kaffeetrinken drüber, wenn es um den letzten Schritt geht, in die Ewigkeit. Das lässt ja manche Menschen hoffnungslos zurück, die der christlichen Religion angehören. Aber was ist jetzt? Es ist nur vergessen worden, ihnen zu sagen, die christliche Religion nützt nichts, wenn Christus nicht das Zentrum ist. Dann ist es auch nur, wie es der Marx ausdrückte, Opium. Das ist eine Dämpfung für die Seele. Aber dann, wenn es ums alles geht und ich merke, es ist nichts da, wie arm. Aber der Psalmist, der schreibt von was anderem, von dieser tiefen Gewissheit. Und um das geht's. Natürlich weist die christliche Religion auf Christus hin, das ist klar. Und natürlich wird es stimmen, was ein großer Schriftsteller in Deutschland sagte, ich würde die christliche Religion jeder anderen Religion in dieser Welt vorziehen. Weil es in der christlichen Religion wenigstens noch Liebe für die Menschen gibt, die verloren sind. Erbarmen, für die es kein Erbarmen mehr gibt in dieser Welt. Wenigstens theoretisch, wenn das Evangelium gelebt wird. Ist Gott ein guter Gott? Der Psalmist sagt ja. Aber er spricht es aus einer Erfahrungshaltung heraus. Ich habe ihn kennengelernt auf meinem Weg in dieser Welt. Und ich habe ihn so kennengelernt, so tief kennengelernt, dass ich sagen kann, selbst wenn ich wanderte durchs finstere Tal, so ist er doch bei mir. Selbst wenn scheinbar alles mich verlassen hat und alles mich bedroht, so habe ich doch innerlich diese Gewissheit, er ist bei mir und lässt nicht los. Und er ist barmherzig. Das bedeutet mitleidig, mitfühlend. In Hebräerbrief Kapitel 2 steht einmal, dass Jesus alles erleiden musste, durch alle Versuchungen gehen musste, damit er für uns ein treuer hoher Priester wird. Damit er wirklich jemand wird, der uns versteht, dass wir wissen, wir haben da jemanden, der versteht uns wirklich. Jesus Christus weiß, wie das ist, Tränen zu weinen. Jesus Christus weiß, wie das ist, durch die Nacht des Lebens zu gehen. Jesus Christus weiß, wie das ist, wenn man sich fühlt, dass ein Gott so ferne ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So fern. Und von dem schreibt die Bibel. Er fühlt mit. Das bedeutet eigentlich, ein Herz für die Armen haben. Menschen, die sich arm vorkommen in dieser Welt, arm vor Gott. Und es sagt die Bibel, ich bin dir barmherzig. Denjenigen, den Gott Israels in Jesus Christus als guten Hirten kennengelernt hat und gelten lässt für sein Leben. Du darfst diese Barmherzigkeit erfahren. Du darfst es erfahren, dass ich in deinen Nächten deines Lebens gegenwärtig bin. Und du darfst vor mir weinen, weil das Leben auch manchmal Tränen mit sich bringt. Du darfst vor mir zweifeln, weil das Leben auch Zweifel mit sich bringt. Aber in all dem darfst du erleben, dass ich dich halte. Dass ich mich erbarme über den, der mein Erbarmen sucht. Ob alt oder jung, voll im Saft des Lebens oder gerade so am Vertrocknen. Voller freudiger Gedanken oder voller Dunkelheit. Barmherzigkeit wird dir folgen. Er ist ein Vater der Witwen und Waisen. Und die Bibel sagt, diese Barmherzigkeit Gottes drückt sich so aus: Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und den Überrest seines Erbteils zu Übertretungen erlässt? Der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade. Lust an der Gnade. Und die Lust Gottes an der Gnade, die wird so deutlich am Kreuz von Golgatha. Wir Menschen haben ja manchmal Lust auch an der Vergeltung. Lust, unsere Gerechtigkeit zu suchen. Das sieht man manchmal dann, wenn man Fußball schaut, ne? Ich habe auch mal Fußball gespielt. Es war immer spannend, wenn ich zurückdenke, zu was ich alles bereit war auf dem Fußballfeld, zu wie vielen Lügen ich bereit war, ne? Aber dann hinterher einen Schiedsrichter fertig gemacht habe. Das ist spannend. Und wenn man das dann so sieht, auch so in Bundesliga, ne, bekommst du noch Geld dafür, dass du Lügen sagst. Und wirst noch gut dafür bezahlt. Und dass so einfach einer fällt ohne Einwirkung vom Gegenspieler. Und ich weiß gar nicht, ich denke, der hat mich echt berührt. Also irgendwie spürte ich da so einen Lufthauch. Kann natürlich auch sein, dass es ein Posaunenchor war, ne? Aber irgendwie dachte ich, das war so mein Gegenspieler. Und dann bin ich umgefallen. Ich konnte gar nicht anders. Ja gut, wenn ich jetzt die Fernsehbilder anschaue, stand schon ein bisschen weit weg, 20 Meter, ne? Aber der hat schon so ausgeholt, wie wenn er mich treten möchte. Und dann ist es doch legitim, wenn man fällt. Und dann je nachdem, was man für eine Vereinsbrille auf hat, ne, jawohl, jawohl, jawohl. Und die Woche drauf, ganz anders. Ist doch spannend, wie wir Menschen sind. Ob es in der Arbeitswelt ist, ob es im Verkehr ist, auf der Straße. Ne? Die anderen, die müssten echt mal geblitzt werden. Aber ich bin halt nur in Eile. Und bei mir ist es ja gerechtfertigt, dass ich in Eile bin, aber die anderen, die müssten mal geblitzt werden. Ja, dann wird es nämlich ganz anders aussehen. Dann hätte ich mehr Platz für meine Eile auf der Straße. Und dann könnten wir jetzt einfach so weitermachen. Und der Herr, die Bibel sagt, Gott hat Lust an der Gnade. Gott hat Lust, dir mit seiner Liebe zu begegnen, mit seinem Frieden, mit seiner Vergebung, mit dieser Kraft, die dich aufrichtet. Gott ist doch ein guter Gott, oder? Ja, ist gut. Er ist gut. Nicht in dem Verständnis, wie wir unser irdisches Verständnis haben. Aber in dem Verständnis, was uns wirklich gut tut, was unserer Seele wirklich gut tut, was unserem Wesen gut tut, ist er wirklich gut, dass er uns die Augen aufmacht für sich selbst, die Augen für seine Barmherzigkeit, für seine Güte, für seine Freundlichkeit. Ich habe im Heimsheim, im Gefängnis, war ich nie eingesessen, aber ich bin ab und an mal eingefahren, ne, mit dem Auto und habe da viele Bibelstunden gehalten. Und da war ein Mann gewesen, der hatte so richtige Muggis gehabt, rechts und links, ne, überall ein Tattoo drauf und man könnte manchmal sagen, so 500 Watt und 500 Watt auf jeder Seite und kein Licht aufgegangen. Ne. Und so sagt man manchmal. Und es würde er auch sagen, der saß dort im Gefängnis. Das war ein Palästinenser, das war ein palästinensischer Terrorist, der hat viele Menschenleben auf dem Gewissen gehabt. Und flüchtete nach Deutschland und hat hier Asyl gesucht und kam unter falscher Anklage ins Gefängnis und sitzt da drin und sagt, ich bin Gott dankbar, dass ich ins Gefängnis kam. weil hier hat Jesus mich gefunden. Ich konnte mit der Gnade und Liebe Gottes überhaupt nichts anfangen. Was bin ich dankbar, dass ich im Gefängnis sitze? Dass mir endlich ein Licht aufgeht, wer Gott wirklich ist und wie wunderbar er ist. Wie barmherzig und was für eine Lust er hat an der Gnade, um aus Schuld zu vergeben und Leben neu zu machen. Und das Letzte eben dieser Gedanke, diese Sicherheit. Du wirst sitzen, bleiben im Haus des Herrn immer da. Jesus sagt einmal, mein Vater, der größer ist als alles in der Welt, hat sie mir gegeben, die Schafe, die auf seine Stimme hören. Und nichts wird sie mehr aus meiner Hand reißen, nichts, nichts, nichts. Nicht ihre Schuld, nicht ihr Unvermögen, nicht ihr Zweifeln, nicht ihre Tränen, nicht ihre Fragen, nichts wird sie mir aus meiner Hand reißen. Sie werden bleiben im Hause des Herrn immer da, diese Sicherheit. Das bedeutet, es ist ein fester Grund. Es bedeutet eine gute Versorgung, die beste Versorgung. Deswegen kann Jesus auch sagen im Neuen Testament, sorgt euch nicht, sagt er zu seinen Jüngern. Sorgt euch nicht. Ihr müsst euch nicht sorgen. Und wir sind ja in einer Welt, die ständig sorgt, die vorsorgt und noch bessere Vorsorge treibt. Und Jesus sagt aber seinen Jüngern, ihr müsst euch nicht sorgen. Das ist ein Riesenversprechen. Das möchte ich euch mitgeben. Wenn ihr mich im Fokus habt, wenn ihr mich im Ziel habt, diese Woche hat man das Gespräch gehabt am Frühstückstisch, dass ein Junge für seine Mama gebetet hat, Jesus, nimm doch ihre Krankheit aus dem Herzen heraus. Mit anderen Worten sagte die Mama, das habe ich verstanden. Also sie war krank, aber warum betet der Junge das? Und sie fastet es so auf, dass sie sagte, der Junge hat irgendwie gemerkt, dass diese Krankheit wirklich mein ganzes Leben bestimmt. Also das ist mein Herz, das Innerste. Und dann betet der kleine Junge, Jesus, nimm doch die Krankheit aus dem Herzen der Mama. Diese Krankheit des Zweifels, diese Krankheit des Sorgens. Jesus, nimm es raus aus dem Herzen. Ich möchte dich erkennen als gute Hirte. Ich will dich wirklich erkennen, ich will dich tiefer erkennen, Jesus, als dieser gute Hirte, der führt. Der hält, was er verspricht. Und der wirklich zu seinem Wort steht. Und das kann ich Stein und Bein sagen heute Abend, Gott ist gut, Gott ist gut. Auch wenn das Leben nicht immer so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber Gott ist gut, weil er uns näher zu sich zieht. Durch all die Situationen, die nicht so laufen. Er zieht uns näher zu sich. Er bringt uns in seine Nähe. Er öffnet uns das Herz weiter für ihn. Und lässt uns auf Jesus schauen. Auf den, der Wort hält. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Immer da. Nichts und niemand würde ich aus meiner Hand mehr reißen. Will Gott uns dazu segnen, Vertrauen stärken zu lassen durch den Geist Gottes in unserem Leben, uns die Augen mehr öffnet auf Christus. Nicht auf irgendwelche Religionen, auf irgendwelche Übungen, auf Jesus. Auf Jesus. Das Zentrum, der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du diese treue, gute Hirte bist. Ich danke dir, dass du gütig und barmherzig bist. Und ich danke dir für dieses Versprechen, dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen werden in unser Leben lang, dass wir im Hause des Herrn bleiben dürfen für alle Ewigkeit, wenn du unsere gute Hirte bist. Du kennst unsere Herzen, Herr Jesus, du kennst unsere eigene Vorstellung von Glück, von Gut und von Böse. Du kennst auch die Zweifel, die Ängste, das Misstrauen. Und ich danke dir, dass du das alles bezwungen hast am Kreuz von Golgatha. So lass uns wirklich auf dich aufschauen, den gekreuzigten Christus. der all dieses ans Kreuz getragen hat. All die Nacht der Welt, all die Tränen, all die Zweifel, all das Zagen. Und lass uns glauben an den auferstandenen Christus, der lebt und regiert und der wiederkommen wird in Macht und in Herrlichkeit, um uns heimzuholen, heim zum Vater, ins Hause des Herrn. So bleiben dürfen immer da. Amen.